Herzlich willkommen zu Männer, die weinen, ein Podcast von Männern, die weinen, für Männer, die weinen und alle anderen Menschen, die gerne über mentale Gesundheit informiert werden wollen, beziehungsweise einfach mal Erfahrungsaustausch dazu hören möchten. Und ich verkacke das Intro direkt, was für eine tolle Folge. Aber heute geht es genau um sowas, aber im erweiterten Sinne, wir werden noch drauf zu sprechen kommen. Insofern, erstmal hallo Felix.
Hallo Konstantin, hallo.
Wie geht?
Geht, ist okay. Ich habe gestern überkam mich eine Welle der Melancholie. Ich hatte gestern Abend noch Besuch von einem mir sehr lieben Menschen und als dieser liebe Mensch mich dann verließ, ich glaube, da triggerte das in mir etwas. Und ich hatte so Gisbert zu Knüpphausen Gefühle, wenn das,
oh nein,
Sinn ergibt.
Oh nein,
ja,
diese
ganz langweilige, melancholisch-depressiven, ja. Ja, so ist es jetzt.
Wo man dann sich auf die Suche begibt nach dem traurigsten Song, der einem
also ich
jetzt gerade.
Ich habe gestern das Ganze, ich habe gestern stundenlang 3 oder 4 Mal, glaube ich, das einzige Heisterkamp-Album durchgehört.
Tatsächlich?
Ja.
Shoutout an Nicolas Müller. Mal
schon,
wieder.
Schon wieder.
Nein, wir sind keine Ultra-Fans. Doch, schon.
Ziemlich.
Heisterkamp, gute Band, hört rein.
Ja. Haben ein einziges Album gemacht, das heißt schweren Herzens Popmusik.
Felix, Musiktipp der Woche.
Ja, wirklich gut.
Neue Rubrik. Ja, hast du gesagt, das hast du also gehört. So.
Ja, das habe ich gehört und das hat natürlich nicht geholfen, aber es war halt, es ist Melancholie ist sowieso schön. Da habe ich mich gestern mit einer Freundin noch drüber unterhalten, über WhatsApp, wo es darum ging, wo ich sagte, Melancholie ist so ein Gefühl, beziehungsweise sie fasste das so schön in Worte, sie sagte, das ist nicht, das kann halt gut und schlecht sein, aber muss halt beides nicht. So. Und das finde ich ganz interessant. So Melancholie ist immer so ein Gefühl, das ist halt nicht, also es ist nicht so eins der Top 10 geilsten Gefühle, die ich jemals gehabt hätte. Das würde ich auf keinen Fall sagen.
Top 10 geilsten Gefühle. Das ist auch auf jeden Fall eine Folge, glaube ich, demnächst mal.
Die Männer, die weinen,
Special Episode. Top 10 geilste Gefühle, die wir jemals gefühlt haben. Alles schön. Klar. Schreibe ich mir auf.
Wunderbar. Ja, das ist ja. So.
Aber
man kann Melancholie auch genießen, ne? Ist ganz, ganz merkwürdig. Wenn sie denn mal wieder geht irgendwann, wenn sie zu lange bleibt, dann
ist wie so ein Freund, der mal spontan vorbeikommt. Erst freut man sich, ach ja, lange nicht gesehen, irgendwann meine Fresse. Also, der stinkt ja auch jetzt und so, aber kann auch raus langsam. Zum Duschen muss er nicht mehr bleiben.
Ja, das so. Ist ein alter Begleiter. Ja, der falsche
ein
Richtung,
falsche Richtung Wegbereiter. Wegbegleiter.
Ja.
Wegbereiter,
ja, genau. Ja, so ist das. Ja, aber sonst heute besser. Ich muss nachher nochmal vor die Tür. Es ist okayes Wetter und es ist nicht so kalt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich spazieren gehen.
Es
wie
ist
lange
okayes
und
Wetter.
Wie weit, das weiß ich noch nicht.
Ja.
Aber
Felix, hast du die Konstis App-Empfehlung der Woche? Hast du die Komoot-App?
Nein.
Oder Komoot, ich weiß es nicht. K-O-M-O-O-T. Das ist eine Wander-App. Mhm. Und die ist aber auch geeignet für Spaziergänge im Umland. Und ich bin damit neulich eine 3-stündige Spaziergangstour gelaufen, die mich durch eine nicht gerade attraktive Strecke geführt hat. Aber ich meine, der Berliner Südwesten ist auch einfach nicht so unglaublich geil. Aber trotzdem ganz nette Ecken waren dabei. Und also wenn du mal spontan Lust auf eine längere Tour hast, dann lade dir runter und guck einfach mal an, was es so für Möglichkeiten im Göttinger Umland gibt, beziehungsweise von deinem Startpunkt aus und wo sich das dann hinführt. Und vielleicht kommt der was bei rum.
Ja.
Konstis App-Tipp der Woche. Auch neue Rubrik.
Schön. Schön, nachdem wir in einer Woche über Social Media geredet haben, stellen wir jetzt irgendwelche Apps vor. Großartig.
Ja, sicher.
Konsistenz. Ja, und das ist so wie bei
das
mir.
Das ist so wie dir geht.
Genau. Wie geht dir denn?
Ach, ganz merkwürdig. Irgendwie habe ich so 2 Tage hinter mir, wo ich schlechte Laune hatte und ich nicht genau festmachen kann, woran das jetzt lag. Ich glaube, es war so ein Sammelsurium von kleinen negativen Erlebnissen und das führt dann dazu, dass die Laune insgesamt auch einfach nicht so geil ist. Also obwohl meine Freundin gerade wieder zu Besuch ist, was ja normalerweise ein Garant für gute Laune ist, war das irgendwie trotzdem nicht genug, um mich so richtig rauszureißen. Jetzt gerade bin ich so on the verge, dass es auch wieder besser wird, dauerhaft. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich hatte auch einen melancholischen Moment. Ich habe, wer meinem Instagram-Profil folgt, hat das schon gesehen, ganz viele alte Fotos wiedergefunden. So von 2014 aufwärts. Ich habe alle meine Handybilder nämlich noch auf der Festplatte irgendwo. alle Galerien, die es irgendwie gibt, von WhatsApp-Screenshots bis hin zu irgendwelchen Memes, die mir geschickt wurden damals, als man noch primär über WhatsApp Bilder verschickt hat.
Memes,
genau. Mhm. Und das zieht sich dann hin bis heute sozusagen, oder zumindest bis so 2018 habe ich Bilder durchgeguckt. Und das war, ja, wie eigentlich zu erwarten, eine ganz merkwürdige Erfahrung, weil man mit so vielen alten Versionen seines Ichs konfrontiert wird, die irgendwie alle nicht mehr existieren und die auch gemischte Gefühle in einem auslösen können. Und ja, das hat mich dann auch erstmal nicht mehr losgelassen. Also da war ich gedanklich gar nicht anwesend, sondern habe immer wieder, ja, mich dabei erwischt, wie ich zurückgegangen bin gedanklich und mich gefragt habe, boah, damals Azubi-Zeit in Braunschweig, boah, war das gruselig, wie ich da mit mir selber umgegangen bin oder wie ich einfach nichts gemacht habe, wie ich immer nur in meinem Zimmerlein saß und ja, gar nicht rausgegangen bin, in Anführungszeichen.
Das war aber auch eine Bude damals, ne?
Wieso?
Halt dich fest. Also, nee, war...
Okay, Felix beschreibt meine Bude.
Naja, also du kamst halt rein und dann war da diese, standst, glaube ich, wenn du reinkamst, standst du direkt in der Küche.
In der Küche, Anführungszeichen.
Ja, also in dieser, ja, genau. In dieser Küchenzeile mit dem die halt wirklich auch 1,20 Meter oder sowas breit war. Und da war halt so ein Kochfeld und irgendwie. Und dann gab es halt dein Bad, ja.
Das war auch ungefähr genauso groß.
Ungefähr genauso groß, wo ich mal nach einer durchzechten Nacht mich beinahe oral erleichtert hätte, quasi. das war auch nicht... Ich war meistens auch, erinnerst du dich, da habe ich in irgendeinem Anflug von, was weiß ich, habe ich alle Star Trek Filme mit Captain Picard gekauft. Du hast, glaube ich, den Rotwein besorgt irgendwo und dann haben wir uns mit Instant Essen, das war der Plan, das ist ja das Beste daran, wir haben gesagt, wir machen jetzt ein
Minus-5-Sterne-Dinner.
Ein Minus-5-Sterne-Dinner.
Wir wollten das Minus-5-Sterne-Dinner, ich erinnere mich, ja.
Das war so dumm eigentlich, aber es war irgendwie ist es mir auch in Erinnerung geblieben. Ich muss sagen, bei diesen Fotos, die du geteilt hast, eine Sache, die ich ganz spannend fand, ist, aber das ist wahrscheinlich Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ich hab da so geguckt und dann diese Bilder auch von dir irgendwie auf dem Balkon damals. Balkon? Dein Balkon damals war noch kleiner als mein Balkon jetzt, glaube ich.
Ja, aber ich mochte den sehr.
Ja, Balkone sind immer gut, auch wenn sie klein sind, gerade wenn man so alleine ist.
Dann was ist dir dabei aufgefallen?
Und ich hab dich gesehen und dachte so, oh ja, der Concealer hat sich schon ganz schön verändert. Und dann daneben dann so Bilder von mir, wo ich so dachte, ich nicht so.
Ja, ich habe immer so transformative Phasen durchgemacht, also auch von meinem Äußeren, also da ich sah halt wirklich aus wie so, weiß ich nicht, Abiturient mit Babyspeck, so noch nicht viel von der Welt gesehen. Wobei ging eigentlich damals. Und dann später, so 2 Jahre später, hatte ich halt Dreadlocks und sah aus wie der übelste Berliner Zuzo, der ich halt war. Und ja, also da gibt's schon verschiedene Lebensphasen, die man mir sehr deutlich ansieht, wo ich mich gerade gedanklich befinde. Und ach, dann gab's auch so Bilder von mir und Frauen, in die ich damals verliebt war, wo ich dann genau wusste, oh je, daraus ist nie was geworden. Oder das hat mich emotional dann ewig belastet. Oder dieses und jenes. Na, auf jeden Fall, das war so ein negativer Setback irgendwie für mich. Aber immerhin hat er dazu geführt, dass wir unser Thema für diese Woche gefunden haben. Ganz kurz möchte ich noch darauf eingehen, Felix, dass wir jetzt gar nicht darauf eingegangen sind mit Weinen und Angst. Ich kann das bei mir ganz schnell beantworten. Ich war durch meine melancholische Stimmung diese Woche weder krass geängstigt, noch habe ich geweint. Aber du hast eine nette Anekdote, die du noch schnell zum Besten geben kannst, bevor wir zum Thema übergehen.
Ich mache das ganz fix. Ich habe zwar meine Diagnose zur Angststörung schon ein bisschen, ich bin aber auch hypochondrisch veranlagt, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich dachte immer noch, ja, wer weiß, vielleicht ist da doch irgendwas, gucken wir mal. Das heißt, ich bin nochmal zum Arzt gegangen und habe nochmal gefragt, ob wir ein Belastungs-EKG machen können. Das Belastungs-EKG war dann auch angesetzt, das war Dienstag. Und dann saß ich da und man sitzt dann, für alle Leute, die nicht wissen, wie ein Belastungs-EKG funktioniert, du kriegst so diese Saugnäpfe angebumst da und dann setzen die dich auf so ein hydraulisch funktionierendes Fahrrad. Ja,
ein Kran.
Wie so ein Heimtrainer, aber in Spacey. Und dann trittst du da und dann fängst du mit 50 Watt an und dann wird der Widerstand immer höher und irgendwann habe ich dann auch wieder die Symptome gemerkt, wo ich so dachte, ja, das ist es, genau das ist es, weshalb ich mir Sorgen mache. Und dann bin ich fast zusammengeklappt, dann haben die mich auf die Liege gelegt und mir einen Stuhl unter die Beine gestellt und irgendwie ein Glas Wasser gebracht und die Ärztin kam und Blutzucker gemessen und Blutdruck nochmal und nochmal ein EKG im Liegen gemacht.
In deinem Kopf lief schon so traurige Hintergrundmusik, so How to Save a Life mäßig, weil es langsam zu Ende ging.
Oder so ein paar Ghanalesen mit einem Sarg kamen so durch die Tür.
Ich hoffe, ihr kennt das Meme jetzt alle.
Ja, ich hoffe. Sonst, sonst wirkt das ganz merkwürdig. Auf jeden Fall sagte dann die Ärztin zu mir, nö, sieht alles tipptopp aus. Ich glaube, sie sind einfach nur ein bisschen untrainiert.
Dum, dum, dum.
Ja, das war sehr erleichternd. Aber das war, da war ich wirklich on the verge of a panic attack. Das Einzige, was mir wirklich echt geholfen hat, war die Tatsache, dass ich wusste, ich lieg beim Arzt. Was soll passieren?
Ja, 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 also, genau.
Wenn,
hier
wenn,
bin ich sicher.
Wenn ich jetzt hier einen Herzinfarkt habe, ist das wahrscheinlich der beste Ort, um einen Herzinfarkt zu haben. Direkt vielleicht nach der kardiologischen Abteilung des Universitätsklinikums. Also, ja. Ne, was soll denn passieren? Es sind ja ausgebildete Ärzte hier so irgendwie und die werden wohl, im Zweifel werden die auch irgendwelche lebensrettenden Sofortmaßnahmen tun. Im Endeffekt war ich halt einfach nur untrainiert. Also, ja. Jetzt weiß ich sicher, meine Panikattacken sind definitiv Panikattacken. Das heißt, jetzt, without a doubt, ich habe Dinge im Kopf.
Ja.
Aber sonst geht's mir gut. Mein Herz ist wunderbar in Ordnung. Gott sei Dank. Also eine erleichternde Angstepisode quasi.
Sehr schön.
Ja.
Ja, andere Dinge, die wir alle schon immer mal im Kopf hatten, sind Träume, Lebensträume, Lebensentwürfe. Heute soll es um Träume gehen mit Fokus auf die Träume, die unerfüllt geblieben sind oder die wir lange verfolgt und irgendwann vielleicht auch aufgegeben haben. Dieses Thema habe ich vorgeschlagen und Felix hat sich drauf eingelassen, weil ich beim Durchsehen dieser Bilder wirklich auch ja, je nach Lebensphase, in der ich gerade war, dachte, meine Güte, ich dachte damals, mein Leben sieht in 5 Jahren, also jetzt, bestimmt so und so aus. Und letztendlich ist aus allen Entwürfen und allen Träumen, die ich mal hatte, nichts geworden. Das klingt erstmal so super deprimierend und furchtbar. Und aber genau das ist eben die Frage, ist das denn wirklich so furchtbar? Und wie geht man mit Träumen um, wenn sie nicht in Erfüllung gehen, wenn das Leben anders verläuft, als wir es ursprünglich geplant hatten? Felix, hattest du einen großen Traum mit, sagen wir mal, 17, 18, den du verfolgt hast, der nicht in Erfüllung gegangen ist oder den du verfolgen wolltest, nie verfolgt hast? Dergleichen?
Was soll man schon machen mit 17, 18? Im Harzvorland. Mir ist dazu gerade, was du gerade gesagt hast, ist mir was eingefallen und zwar auch wieder ein Liedzitat, weil ich ja irgendwie denke ich 90% der Tage in Songlyrics und das ist ganz lustig, weil das irgendwie auch zu der Zeit kam das raus, das Lied, glaube ich, als ich so 17, 18 war. Und zwar Casper, Auf und Davon, weil er sagt ja nämlich, an den Ort, wo wir mit, was war's, mit 18 oder mit, nee, mit 16 dachten, wo wir mit 30 sind.
Ja.
So, das fasst das irgendwie ganz gut zusammen. Dieses, man denkt immer, irgendwann passiert so eine transformative Geschichte und irgendwann ist man an so einem Punkt, wo man hingehört oder sowas oder irgendwohin geht diese Reise und man hat so einen Plan. Und ich habe lange gedacht, ich werde unbedingt berühmt. Muss so sein.
Ja. Das dachte ich auch.
Also das aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, ich glaube, das ist so ein bisschen die Gesellschaft, die einem sagt, dass das sehr erstrebenswert und sehr wichtig ist.
Ja, sind wir ja jetzt auch, wir haben 300 Podcast-Klicks, hallo?
Das ist richtig, stimmt.
Gebt uns das also, Spotify-Money.
Dieser, dieser Traum ist wohl nicht in Erfüllung gegangen. Ich hatte damals, also mit 17 schon gar nicht mehr, aber mit 16, ja doch, mit 16, 17 doch, hatte ich eine Band. Du erinnerst dich.
Ja, ich erinnere mich.
Und
wie hieß diese Band?
Diese Band hieß The Irreformable.
Was hat die für Musik gemacht?
Ja, pass auf, das war eine, effektiv auf dem Papier war es eine sowas, eine Pop-Punk-Band, würde ich sagen. Also, ich meine, es war ja Punkrock irgendwie, aber halt nicht so, das war ja nicht so rotziger Punk eigentlich, 90% der Zeit, sondern
so Ärzte-Punk.
So lustiger Punk und irgendwie. Und so haben wir halt auch angefangen und das Beste, was wir immer so geschrieben haben und alles, was auch bei den Leuten richtig gut ankam, war auch alles, was in die Schiene ging. Alles, was wir versucht haben, was ernsthafter ging oder sowas, das hat nie so gezündet eigentlich. Hm. Wir haben uns dann irgendwann aufgrund von künstlerischen Differenzen durchaus auch einfach auseinandergelebt. Das liegt aber auch daran, dass der Schlagzeuger damals und ich beide, ich sag's wie es ist, beide ein großes Ego hatten. Ich weiß nicht, ob wir es immer noch haben, ja. Wahrscheinlich teilweise irgendwie schon. Und wir hatten ganz andere Visionen. Wir wollten beide irgendwie so das durchdrücken, was wir dachten, was gut ist. Und wenn dann zwei Leute so komplett kollidieren auf so einer Geschichte, dann kann das letzten Endes nicht ganz funktionieren. Dann wollten wir ihr mehr wart, Englisch. Und
ihr wart James Hetfield von und Lars Ulrich von Goslar Langelsheim.
Oh boy. Ja, gut.
Schade, dass ich damals keine Doku über euren Breakup gedreht habe, mit dem ich dann auf YouTube groß rausgekommen bin.
Lass das mal so stehen. Wir haben ja einmal dieses Revival gehabt, wo wir dann auch bei Rock am Beckenrand gespielt haben und sowas. Da bin ich ja schon, da war ich ja eigentlich schon in
Göttingen.
In Göttingen, genau. Dann kam ich ja nochmal wieder und dann kam
auch. Oh, second coming.
Ja, ja. Und dann dachten wir jetzt, diesmal. Und dann.
Jetzt ist die Stunde. Ah,
nö, nix. Also, das ist, ich habe, also, ich fand die Zeit sehr, sehr gut. Und die Zeit, die da reingeflossen ist und auch diese Bandgeschichte, mit all den Streitereien, die da irgendwie mit passiert sind, mit all dem Stress, der da war und all dem Schmarrn, der da irgendwie doch passiert ist, ich habe das auch geliebt. Ich habe mir auch als Erinnerung an die Zeit ein Tattoo stechen lassen, tatsächlich. So an meine ganze rebellische Teenager-Zeit, die nie so rebellisch war. Zitat meine Mutter, da muss ich irgendwann so 17 gewesen sein. Felix, es ist sehr lieb von dir, dass du so offen und ehrlich mit uns bist. Aber du musst uns nicht immer alles erzählen. Manche Dinge möchte ich einfach auch nicht wissen. Das war auch ganz interessant. Aber ich habe mir da tatsächlich auch ein Tattoo stechen lassen an die Zeit. Und damals war der Gedanke, ja, pass mal auf, und dann werden wir eine richtige Sensation. Wir haben damals ein Lied geschrieben, das man leider nirgendwo mehr findet. Ich habe noch ein paar CDs von damals, da ist es noch drauf. Und zwar Joachim hieß das. Und das war ein humoristisches Lied über, angelehnt so ein bisschen vom Stil her, also gar nicht vom musikalischen Stil her, sondern vom Text her, so ein bisschen an König von Deutschland, ne, von Rio Reiser. Mhm. Aber es ging halt um Joko Winterscheid. Und es war ein Riesenrenner live. Jeder Mensch, dem ich das bisher gezeigt hat gesagt, boah, was für ein tolles Lied. Und
ich erinnere mich auch sofort an die Melodie und dergleichen, wenn ich daran denke. Also es ist ein sehr prägnantes, einprägsames Lied.
Ja. Und da dachten wir, glaube ich, alle damals auch, ja, das ist es jetzt. Das ist das eine Lied, was wir gebraucht haben. Das wird unser Durchbruch und irgendwie. Und dann haben wir aber irgendwann gerafft, dass ganz oft im Leben es nicht darum geht, ob man irgendwas geleistet hat, sondern es geht darum, ob man zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute kennt. Und die kannten wir nicht. Und deshalb ist dieses Lied halt auch im Sande verlaufen. Letzten Endes glaube ich, dass diese Zeit uns hoffentlich trotzdem allen positiv im Gedächtnis geblieben ist. Also bei mir ist sie das auf jeden Fall. Natürlich ist es halt, ja, das war ein Traum, der nicht passiert ist. Erstmal. Wie ist es denn da bei dir und deinen unerfüllten Träumen?
Ja, es ist bei mir relativ offensichtlich. Ich war mal auf einem sehr linearen Weg, Profimusiker zu werden. Und zwar im klassischen Sinne. Also ich bin klassisch ausgebildeter, also auf Jugendniveau klassisch ausgebildeter Musiker. Ich bin Klarinettist gewesen und war seit ich würde sagen, ja, so 7, 8, 9, so hatte ich so den Talentstempel. Und habe Wettbewerbe gespielt, ich war in einem Frühförderprogramm musikalisch Hochbegabter, ich habe Stipendien gewonnen, ich habe auf Bundesebene Jugendmusiziert einen ersten Preis geholt, ich habe Förderpreise, die mit Geld dotiert waren, mit meinem Duopartner damals gewonnen, wirklich auch eine Menge Geld verdient mit 14 auf so Auftrittsmucken, und ich würde so sagen, bis 14 ging das richtig steil nach oben und ohne arrogant wirken zu wollen, so realistisch eingeschätzt denke ich schon, dass ich so anno 2010 einer der besten Nachwuchsklarinettisten in meinem Jahrgang in Deutschland war, würde ich schon behaupten, so Top 20, Top 20, Top 20, Top 10. Es war halt bei Bundeswettbewerbern so, dass in deiner Altersklasse, da waren dann nur noch so 6, 7 Leute, ne? Und dementsprechend konnte man das schon numerisch ganz gut irgendwie abschätzen, wie gut man gerade ist. Ja, und ich habe in Landesauswahlensembles gespielt, verschiedene Orchester immer mitgemacht und war dann da erster Klarinettist und so. Und das Ganze war halt das, was ich gut konnte. Das ist mir zugefallen. Ich habe nie besonders viel dafür gemacht. Ich war übefaul. Ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Also irgendwie seit Blockflöte stand fest, okay, der ist irgendwie musikalisch, waren alle bei uns in der Familie, aber bei dem prägt sich das irgendwie mehr aus. Und dann habe ich ein Instrument gefunden, was ich sehr gut spielen konnte. Ich hatte eine Lehrerin damals im Goslar, die super war, die mich gefördert hat und die meiner Mutter damals schon gesagt hat, ja, also bei seinem Talent, da könnte man auch gucken, dass man eben 50 Kilometer, 100 Kilometer weiter zum nächsten besten Lehrer fährt, um das noch weiter zu fördern. Das haben wir dann auch gemacht, als diese gute Lehrerin leider weitergezogen ist. Und so nahm das dann alles seinen Lauf. Ich war dann sehr viel in Braunschweig, bin viel gependelt zwischen Goslar und Braunschweig, um da an der Musikschule, die einfach 10 Stufen besser ist als die in Goslar, gefördert zu werden von einem absolut fantastischen Lehrer, der mich da unterrichtet hat. Und dann nahm das irgendwie so seinen Lauf. Und dann dachte ich so, ja, okay, das ist jetzt das, was ich tue, weil das ist das, was ich gut kann. Nach einer Kindheit, wo mir generell irgendwie das meiste, was ich gemacht habe, zugefallen ist, kristallisierte sich dann nach der 5., 6. Klasse raus, okay, ja, Schule wird auch langsam irgendwie mit der Pubertät anstrengend, wird es nicht mehr so gut wie am Anfang in der Grundschule so mit einem Einserschnitt, sondern langsam geht es doch in die Richtung, ja, so ein paar Sachen sind gut, ein paar Sachen sind schlecht, aber Klarinette blieb immer gut, das blieb immer auf Spitzenniveau. Und dann dachte ich so, ja gut, dann werde ich wohl Klarinettist, ne? Was anderes kann ich auch nicht. Und ja, genau, und so nahm das dann irgendwie seinen Lauf, aber dann hatte ich so mit 15, 16 langsam, als ich einen Schulwechsel gemacht habe und an die Berufsschule bei uns gegangen bin, wo du dann später ja auch hingewechselt, also wo du mit mir auch hingewechselt bist.
Ich wollte sagen, das war zeitgleich.
Das war zeitgleich, genau. Ja. Aber ich glaube, du kamst so 1, 2 Tage verspätet irgendwie, kann das sein?
Ja, weil die meine Anmeldung verschlammt hatten irgendwie.
Genau.
Und, die kam nicht bei mir an und ich dachte,
also noch, wir verließen unser Hogwarts-Lookalike-Gymnasium und wechselten auf eine wesentlich bessere berufsbildende Schule, wo wir dann unser Abitur irgendwie noch kriegten. Und als ich diesen Wechsel vollzogen hatte, merkte ich, aufgrund dieser einschneidenden Veränderungen, glaube ich, das ist im Nachhinein schwer zu rekonstruieren, dass Wandel manchmal generell nicht wehtut. Und dann habe ich Musik immer noch gemacht, aber irgendwie wurde mit steigender Pubertäts Relevanz auch irgendwie immer mehr deutlich, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Irgendwie ist das anstrengend. Der Lehrer, bei dem ich Unterricht hatte, der ist mittlerweile im Ruhestand. Da muss ich noch mehr Aufwände auf mich nehmen, um überhaupt anständig unterrichtet zu werden. Das war alles nicht mehr so einfach. Das Orchester im Braunschweig, ja, das habe ich so mitgemacht. Da hatte ich so 2, 3 Freunde, aber ich bin eigentlich nur für die hingefahren, nicht für die Musik. Und so diese ganze Förderung nebenbei, so Musiktheorieunterricht und Wettbewerbe spielen und durch Deutschland fahren. Das war alles, ich fand das alles anstrengend. Das war alles nur noch anstrengend. Und so habe ich mich, ohne dass ich das richtig gemerkt habe, ein bisschen selbst manipuliert dahin, dass ich diesen Traum loslasse und ihn nicht weiter verfolge. Denn, was ich auch bemerkt hatte zu dieser Zeit, ich war ein unausstehlicher, außerhalb meines Freundeskreises, unausstehlicher Teenager geworden. Ich war total arrogant, ich habe niemandem was gegönnt. Ich habe Leistungen kleingeredet musikalisch, wenn ich gemerkt habe, oh, der kann ja genauso gut spielen wie ich und ist wahrscheinlich noch besser. Eieiei. Und also im Nachhinein ekliger Mensch, wenn man mich nicht schon länger kannte, so wie du zum Beispiel oder wie meine anderen Freunde, musste nicht sein. Und ich glaube, ich habe das gemerkt, hatte auch einen krassen Selbsthass zu der Zeit. Und dann habe ich aufgehört, gut zu sein. Ich habe halt einfach fast gar nicht mehr geübt. Ich habe nur noch die Wettbewerbe gespielt, war ausdauertechnisch in der Klarinette, das ist wie wenn du aufhörst zu joggen, obwohl du Marathonläufer bist, war in der Klarinette echt so gut für 10 Minuten. Danach brach mein Ansatz zusammen. Ja, und hab das dann irgendwann liegen lassen. Es gab noch ein einschneidendes Erlebnis, wo ich einen Meisterkurs gemacht habe bei einer der berühmtesten Klarinettistinnen, ja, zumindest Europas, würde ich denken, aus Deutschland eben praktischerweise, ne, bei Sabine Meyer. Und also die ist nicht zwangsläufig besonders krass, aber die ist einfach sehr berühmt. Und das war also Prestige, natürlich, man darf bei Sabine Meyer Unterricht machen. Und dann hatte ich bei ihr Unterricht und die war super nett und das war voll cool. Und dann hatte ich bei ihrem Mann Unterricht. Der ist auch ein Hochschulprofessor. Wenn man Klarinette studieren will, hat man also auch bei so jemandem Unterricht. Und das war ein richtiges Arschloch. Ja, kein Shoutout an dieser Stelle an Rainer Wehle. Du weißt, wer du bist. Richtiges Arschloch, absolut von oben herab, arrogant. Und ich glaube, in dem habe ich mich so ein bisschen wiedererkannt, so in der Horrorversion. Wenn ich mal alt und berühmt bin, dann bin ich auch Rainer Wehle und gehe mit 15-Jährigen mit großen Träumen so um, als müssten die erstmal meinen Genius anerkennen, bevor ich mich herablasse, mit ihnen überhaupt zu kommunizieren und ihnen zu sagen, ja, dein Ton klingt schon ganz gut. Ne? Und da habe ich gemerkt, das ist nicht das, was ich will. Aber der Prozess, sich davon abzulösen, war gar nicht so geil, weil wir natürlich auch als Familie unglaublich viel da rein investiert hatten. Eine Klarinette ist scheiße teuer. Meine Eltern sind keine Spitzenverdiener gewesen. Und wir haben jede Woche dreimal den Trip nach Braunschweig gemacht. Das kostet Benzingeld und überhaupt, auch was ich da an Zeit reingesteckt habe. Also irgendwann steht man, wenn man einen Traum verfolgt, so wie ich das auch damals getan habe, an dem Punkt, wo du dich fragst, ich habe so viel rein investiert. Es ist irgendwie nicht geil. Aber ist es nicht vielleicht noch ungeiler, jetzt nach all der Zeit, die ich irgendwie damit verbracht habe, diesen Traum hinterher zu jagen, ist es nicht noch ungeiler, das jetzt einfach nicht mehr zu machen? So? Und das war total schwierig. Und ich bin an dem Punkt dann gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, Schule läuft jetzt irgendwie wieder besser. Vielleicht kann ich ja akademisch doch noch irgendwas erreichen außerhalb von Musik. Und siehe da, das hat dann auch geklappt. Und ich habe in einer akademischen Profession, nämlich in der Pädagogik, dann mein neues Heil gefunden. Und das klappt bis heute ganz gut. So. Aber trotzdem ist das so ein großes Fragezeichen für mich immer noch. Was wäre gewesen, wenn ich doch Klarinette studiert hätte, wenn ich diesem Traum noch weiter gefolgt wäre? Hätte ich ihn umsetzen können? Und ich habe immer noch auch Freunde, die wirklich Klarinettist werden. Also Shoutout an Paul Kreitz, der hoffentlich mal ein ganz berühmter Klarinettist wird, immer noch ein guter Kumpel von mir ist und so das verkörpert, was ich nie konnte, nämlich immer noch ein super netter Dude sein, obwohl man es krass drauf hat in musikalischer Hinsicht. Toller Mensch, Paul, bist ein ganz toller. Genau, und ich frage mich dann immer noch, mein Gott, hätte ich das auch geschafft, hätte ich auch in der Musikhochschule bestehen können? Und es lässt mich nicht ganz los, immer noch. Aber es ist, ich habe es abgeschrieben, ich werde es nicht verfolgen. Ich bin auch inzwischen wesentlich abgesackter, als ich mir das jemals hätte träumen lassen, vom Niveau her an der Klarinette. Und das ist alles ganz furchtbar, wenn ich mich beim Spielen zuhöre. Aber ich spiele immer noch Klarinette und ich habe da jetzt so meine Institution gefunden, wo ich das auch noch praktizieren kann, nämlich in meinen geliebten Orchestern, der Bläserphilharmonie Niedersachsen und dem jungen Ensemble Berlin Blasorchester, wo ich immer noch spiele. Shoutout, doppelt an dieser Stelle. Ja, aber das ist trotzdem so die Erfahrung, die ich damit gemacht habe.
Ja. Schön, interessant. Ja. Ja, es ist auch immer, ne, Träume und sowas. Passionen, Leidenschaft. Es ist
Zitat Ende.
Es ist echt schwierig. Also, weil es gibt so viele Dinge, von denen ich mir auch im Laufe meines Lebens immer nicht sicher war. Ist es mein Traum jetzt, das zu tun? Finde ich das einfach nur schön? Habe ich Spaß daran? Was ist es jetzt? Weil ich sag's, wie es ist, ich bin mir da manchmal, kann ich das nicht oder konnte ich das nicht und ich kann das bis heute nicht ganz einschätzen. Es ist so dieses, man sucht so dieses eine Ding und ich glaube, das ist wieder so ein gesellschaftliches Teil, weil dir die Welt so verklickern möchte, wenn du deine eine wahre Leidenschaft gefunden hast, dann ist nichts, was du dafür tust, wirklich schlimm.
Ja, das ist so narrativ, ne?
Es ist alles toll. Du findest.
Wenn du hart genug arbeitest, Felix, dann werden alle deine Träume wahr.
Ja, das sowieso.
Du darfst nur nicht faul sein. Du musst immer weitermachen. Oliver Kahn, mein Lieblingsfußballer, als ich 6 war. Weiter, immer weiter. Ne? Und ja, also ich glaube, das ist insbesondere für Männer so ein Narrativ, oder? Also, ich denke schon.
Ja, vielleicht.
Ja, also der hart arbeitende, da sind wir wieder beim hart arbeitenden Blue-Collar, Mensch, der Schönen und Berühmten, die alle so einen Pfad des Leidens hinter sich haben, aber dann, ja, Michael Jordan ist auch aus seinem Highschool-Basketball-Team geflogen.
Ja, aber geschafft. Da gibt es, du hörst halt immer nur die Geschichten auch, ne, von den Leuten, die es wirklich geschafft haben und ganz oft sind das sehr viele glückliche Zufälle. Du siehst da so Leute wie Mark Wahlberg, du siehst dann so Leute wie Dwayne The Rock Johnson, der aber auch grundsätzlich hatte The Rock ja auch sehr gute Voraussetzungen, um das zu tun, was er dann getan hat.
Also es wird trotzdem so getan, als wären das so Menschen, die von null gestartet sind und es das nur durch harte Arbeit, weil sie hart genug gearbeitet haben.
Einfach auch nicht so, genau. Und dann ist so
haben sie es dann geschafft.
Man guckt sich so verschiedene Sachen an. Ich meine, so ist das ja so ein bisschen bei mir, ja. Du hast dich in die Klarinette gestürzt und irgendwas. Ich habe diverse Musikinstrumente irgendwann mal angefangen zu lernen, mir selber beizubringen und irgendwie. Und dann jetzt spiele ich sehr viele Musikinstrumente, ein bisschen, ja. Gitarre ganz okay. Und dann ist auch bald vorbei. Also ich habe zum Beispiel, ich habe 8 Jahre lang Klavierunterricht gehabt. Merkst du nichts mehr von, gar nichts. Ich habe sehr früh angefangen, Klavierunterricht zu nehmen. Ja. Und ich habe immer wieder gesagt bekommen, oh ja, doch, du hast schon Talent da, du könntest mal Jazzpianist werden. Und ich so, ja, aber möchte ich das? Ich habe überhaupt gar kein Interesse an Jazz. So. Ja. Und all so eine Geschichten, ja. Und bei mir ist es auch so, ich bin immer nach dem Schema gefahren. Was ich nicht wirklich versuche, daran kann ich auf keinen Fall scheitern. Denn solange ich mich nicht wirklich anstrenge,
kann ich immer
sagen, ja gut, das hat jetzt nicht geklappt. Aber ich habe es ja auch nicht richtig versucht.
Genau, das ist auch, da erkenne ich mich sofort wieder. Ich habe ja auch nie bei einer Hochschule für Musik vorgespielt, aus genau dem Grund. Ja. Ne? Also ich glaube, das war so ein Unsicherheits- und Vermeidungsverhalten, was einem in dem Moment gar nicht bewusst ist. Mhm. Aber man weicht dem Scheitern aus. Und danach kann man sagen, ich habe es ja nie richtig probiert. Habe ich auch nicht. Also deshalb diese Selbstmanipulation. Ich habe dann einfach aufgehört zu üben. Ich kann jetzt sagen, ja, ganz ehrlich, niemand wird mit 10 Minuten üben am Tag ein Profi-Klarinettist. Niemand. Egal, wie viel Talent du hast. Ja. Ne? Aber ich glaube, es sind so verschiedene mentale mit Denkweisen und so Narrative, die einen im Verfolgen eines Traums und im Umgang damit im Wege stehen und negativ belasten. Das sind auf der einen Seite so instant sehr hohe Ansprüche und auch keine Abstufungstoleranz. Also es reicht nicht, um den Traum dann auf einem Kreisliga-Niveau zu verfolgen, einfach weil man die Tätigkeit cool findet, sondern man muss es dann schon richtig hoch schaffen, man muss berühmt werden. Und darin dann auch so ein Clash zwischen Erwartung und Realität. Ich glaube aber auch, dass bei uns beiden so diese Lebensentwürfe von berühmt werden, in dem, worin wir dann eben gut sind, so romantisiert wurden, weil dieser Lebenskontrast in unserem Städtchen da so krass war. Also Goslar ist einfach das unberühmteste, unbesonderste Kaff, was ich damals kennengelernt habe. Es ist jetzt wirklich nicht schrecklich und Horror und irgendwie Offenbach oder weiß ich nicht, Neukölln-Gropius-Stadt, aber es ist auf der anderen Seite eben auch echt nicht Berlin-Kreuzberg. Und da kriegst du nicht das Gefühl, dass alles um dich herum besonders ist, sondern du versuchst dich einfach abzugrenzen, wenn du so drauf bist wie wir, und das Besondere dann eben extra raushängen zu lassen. Und das war, glaube ich, für mich auch immer so ein Entkommen dieser Einöde vor Harzland. So. Ja. Ich fahre in die Stadt raus nach Braunschweig, da pulsiert das Leben, da gibt's eine fucking Straßenbahn, da gibt's ein Einkaufszentrum. In Braunschweig, im Nachhinein, jetzt wo ich in Berlin bin, denke ich auch so, meine Güte, ist auch tote Hose da, ne? Aber damals war das für mich das Mekka der Erlebniskultur, ja? Und das gab es alles bei uns nicht. Also suchst du da irgendwie den Ausweg? Und ja, das hat dann letztendlich nicht funktioniert, aber es hat mich trotzdem besondert. In Goslar hatte ich dann diesen Status, der kann krass Klarinette spielen. Und da hatte ich sogar Zeitungsartikel und so dergleichen. Also Lokalprominenz, was einen irgendwie herausstellt. Ja. Und ja, das ist dann das Entkommen. So kommst du dann, da raus.
Genau, so ist es ja mit uns auch gewesen, mit der Band irgendwie. Und dann spielst du in Wolfshagen im Freibad. Zack, bumm, bist du in Goslar irgendwie so eine Band, die man kennt, ja, wenn man irgendwie als wir damals noch gespielt haben und man ist irgendwie zu Rockkonzerten gegangen, wusste man, wir sind eine Band, die ab und zu mal irgendwo auf irgendwelchen Zetteln steht.
Ist besser, als überhaupt nichts über jemanden zu wissen. Ne? Ja. Also auch wenn die Meinung nicht so krass ist, gilt ja für mich als Klarinettist genauso, selbst wenn die Meinung nicht so krass ist, den kennt man. Ja. Denn du kannst in einer gewissen Szene rumlaufen und man nickt dir zu.
Wir haben ja mal als Vorband für JBO gespielt.
Ja.
Das war, glaube ich, das Pinnacle unserer Musikkarriere. und das war es dann gewesen. Also wir haben dann so, die Leute haben sich nicht für uns interessiert. Es war vollkommen egal, dass wir als Vorband von JBO gespielt haben. Aber wir haben als Vorband von JBO gespielt. Ja. Das ist lange her, aber das war das. Und es ist, ach Gott, das ist auf so vielen Ebenen einfach so spannend auch. Und ich glaube, was bei dir und mir, Konsti, auch noch dazukommt, und das ist nicht so gemeint, wie es jetzt klingt. Das wird jetzt arrogant klingen. Und es tut mir leid, dass es das tut. So ist es nicht gemeint. Und zwar, wir sind, glaube ich, beide ganz kluge Menschen. Und auch relativ begabte Menschen, die grundsätzlich eine gute Auffassungsgabe haben und auch mit vielen Dingen sehr schnell klarkommen, zumindest auf einem Level, wo man dann keine, ne? Und ich glaube, du warst zum Beispiel jemand, der immer noch so das bisschen mehr gemacht hat als ich. Deswegen hast du, glaube ich, zum Beispiel auch ein besseres Abitur als ich. aber ich war immer so jemand, der auch nach dem Prinzip gelebt hat. Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Ich habe, glaube ich, und das ist jetzt auch wieder, das klingt arrogant, es ist aber eigentlich eher so ein, das war sehr dumm von mir, Satz. Ich habe den Großteil meiner Schullaufbahn auf einer Arschbacke abgesessen und nicht wirklich was für die Schule getan. Ich habe, glaube ich, in der dritten Klasse aufgehört, Hausaufgaben zu machen. Ich habe nie wirklich irgendwas getan für das, was ich in der Schule gemacht habe. Es ist irgendwie, hat es immer gereicht, wenn ich im Unterricht saß und zweimal in einer Stunde irgendwas gesagt habe. Es war genug so. Und dann hatte ich nie das Gefühl, dass ich irgendwie mehr machen müsste, Weil ich auch nie das Gefühl hatte, dass mich das irgendwie, dass ich da irgendwas für ha, also irgendwas für bekomme, ja, wenn ich das mache. Und insofern ist das, glaube ich, manchmal schon ganz interessant, sich anzuschauen, wo das herkommt, wo das hinführt und solche Sachen.
Ja. Es ist ja, wir haben da übrigens auch ein Stereotyp maskulines Behavior, was du da gerade beschreibst. Es gibt dafür einen Fachterminus, den ich jetzt nicht falsch benennen möchte, aber ich hatte das mal in einem Seminar bei einer Professorin, die sich auch viel mit Gender Studies und so beschäftigt hat. Und das ist so ein spezifisch männliches Phänomen, so effortless, weißt du? Du steckst keine Mühe in etwas, aber du schaffst es irgendwie trotzdem. Das ist etwas, was bei dem weiblichen Geschlecht wesentlich weniger ausgeprägt ist. Deshalb überholen auch in akademischen Leistungen Frauen und Mädchen ja immer mehr die Männer, ne? Also wir haben da eine Verschiebung im Gegensatz zu früher. Und es ist so ein Stereotyp männliches Verhalten, in Sachen krass zu sein, ohne große Mühen reinzustecken. Und ich muss es sofort auch auf mich übertragen. Im schulischen Kontext nicht ganz so sehr, weil ich einfach auch sehr viel Druck von Elternhaus hatte, die dann, also beziehungsweise meine Mutter hatte einfach ein Auge drauf, ne, dass ich da eben nicht alles auf einer Arschbacke mache, wofür ich ja auch sehr dankbar bin im Nachhinein, sonst würde ich mich heute noch ärgern, dass ich nicht das studieren könnte, was ich hätte studieren wollen. Nichtsdestotrotz, da war es bei mir nicht so, aber bei Klarinette war es bei mir so. Man sagt auch in der Musik, wer übt, ist feige. Wer übt, ist feige. Das ist auch so ein Klassiker. Es war auch bei uns im Orchester, wo ich 10 Jahre mitgespielt habe, war es sehr schick zu Beginn einer Arbeitsphase, wo wir dann 10 Tage zusammensaßen und ein Programm erarbeitet haben mit Orchester. Es war schick, nicht geübt zu haben und das alles vom Blatt spielen zu können. Ganz ehrlich, konnte ich meistens auch. Konnten auch meine Freunde, weil wir waren eben talentiert. Aber gerade in der Musik hat genau das mich dann auch das Studium gekostet. Ja, ich habe da keine Arbeit reingesteckt und irgendwann wird dir bewusst, Talent reicht irgendwann nicht mehr. Die Leute, die sich 8 Stunden hinsetzen und hasseln und das, was sie lieben, wirklich krass üben, wie ich es jetzt beispielsweise auch bei meiner Querflöte-studierenden Freundin sehe, die überholen dich irgendwann.
Das bringt
und
das dich ist, nur so weit. Ja?
Also genau. Also
bringt das, dich immer nur bis zu einem bestimmten
es ist Punkt. Es ist das Quäntchen, was dich über ein gewisses Niveau hebt, was diese Menschen nicht erreichen können. Aber dazu musst du auch erstmal den gleichen Arbeitsaufwand reinstecken. Aber es ist eben so ein männliches Ding. Ne? Ach ja, ja, also ich habe nicht gelernt. Ja, pff, nee, ich hab, ja, ging trotzdem ganz gut. Ja, 2-. Ja, ich hätte eine 1 geschrieben, wenn ich gelernt hätte. Aber ja, mein Gott, es geht auch so. Ja, ne? Aber am Ende ist es dann eben auch nicht so krass. Ne? Also, nee, genau. Und ich hab das gemerkt beim Abitur, bei den Klausuren, wo Shoutout an Lukas Nachtigall an dieser Stelle, mein Lernpartner damals, er und ich uns wirklich immer eine Woche vorher hingesetzt haben und jeden Tag stundenlang gelernt haben. Und siehe da, meine Abiturklausuren haben meinen Schnitt dramatisch verbessert. Ich habe im Schnitt 12,5 Punkte geschrieben, also eine glatte 2++. Und das hat meinen Abiturschnitt wirklich entscheidend verbessert. Da habe ich es zum ersten Mal gemerkt. Und weißt du, wo ich es noch gemerkt habe, Felix? Durch Sport. Als ich angefangen habe, Sport zu machen und zwischen Ausbildung und Studium 15 Kilo abgenommen habe, habe ich gemerkt, es sind die kleinen Dinge, wo du Aufwand reinsteckst, was einfach regelmäßig vorkommt, wo du auf lange Sicht ein Erfolgserlebnis dann hast. Ja. Erst da ist es mir klar geworden, dieses Aha-Erlebnis hatte ich nicht. Und stattdessen bin ich eben auch diesem Narrativ gefolgt, ja, ich bin ja talentiert, ich muss das alles nicht machen. Und gleichzeitig war das mein Untergang, weil ich dann immer noch so hohe Ansprüche hatte und mich irgendwann gewundert habe, ja, warum kann ich den nicht mehr erreichen? Und das ist, glaube ich, auch so was, worüber wir nochmal reden sollen. Warum ist es nicht möglich, oder warum ist es so schwierig, Träume einfach auf, ich sag mal, niedrigerem Level zu verfolgen? Warum reicht es nicht, eben nur eine Lokal-Punk-Band zu haben? Warum schmeißt man hin, wenn man merkt, dass man nicht berühmt wird? Oder warum hört man auf, anständig Klarinette zu spielen, wenn man merkt, man wird kein Profi? Warum ist das so schwierig?
Das ist eine richtig gute Frage, glaube ich. Also ich denke, es ist eben dieses Ding, dass dir auf der einen Seite auch immer von Leuten verkauft wird oder von der Welt verkauft wird, ja, pass mal auf, wenn du damit kein Geld machen kannst und davon nicht leben kannst, dann ist es das auch nicht wert. Das ist das eine. Dann auf der anderen Seite möchte man sich auch nicht identifizieren mit den Leuten, die Dinge als Hobby machen. Was immer, ich weiß nicht warum, aber es ist so dieses, es gibt bestimmte Dinge, die macht man als Hobby und dann gibt es Dinge, die macht man ernsthaft. Und irgendwie denkt man, da wäre ein Unterschied an der Herangehensweise. Und ich denke, es ist aber eher ein Unterschied in der Mentalität im Sinne von, komme ich damit, macht es mich glücklich oder nicht? Weil ich glaube, viele Leute, die Sachen halt wirklich professionell machen und nicht als Hobby betrachten, sind eher anfällig dafür, dann mit den Dingen irgendwann nicht mehr glücklich zu werden. Weil, wenn ich mir jetzt angucke, ich mache meinen Sport ja nicht, wenn ich jetzt mal, ich habe ja jetzt wieder angefangen, ein bisschen Sport zu machen, Gott sei Dank. Ich mache meinen Sport ja nicht irgendwie, weil ich denke, jetzt wäre ich Bodybuilder oder Powerlifter oder sowas. Ich meine, das wäre auch geil, 1,70 Meter großer Powerlifter.
Gibt es?
Ja, ich weiß, aber ich habe irgendwann, habe ich mal so ein
Jetzt wollen wir nicht wieder damit anfangen, ja. Felix. Das war großartig. Keine großen Träume.
Nee, ich habe mal so einen kleinen Chinesen gesehen, der hat, glaube ich, das Doppelte seines Körpergewichts gestemmt, aber das war so ein olympisches Gewichtheben. Abgefahrener Typ. Nee, aber das war, das sind Dinge, ich mache das ja, weil es mir irgendwie selber gut tut, weil ich Spaß dran habe und dann kann man auch irgendwie unkomplizierter da dran gehen, denke ich. Nur diesen Wechsel zu haben, wo man sagt, hey, ich mache das, weil ich das irgendwie cool finde oder irgendwas. Ich mache ja immer noch Musik. Ich schreibe noch Lieder, ich nehme welche auf. Ich habe gestern Abend in meiner Melancholie direkt ein Lied aufgenommen. Es trägt den Titel Melancholie. Ich war nicht so kreativ. ich mache das ja immer noch. Ich mache das aber nicht mehr mit dem Ziel, das muss jetzt richtig gut sein, damit die Leute das gut finden, damit ich dafür irgendwann leben kann. Sondern es ist so dieses, ich mache das, weil mich das irgendwie happy macht. Ja. Ich sag's, wie es ist. Wenn jetzt morgen einer vorbeikommt und sagt, ey, ich habe deine Musik gehört, weil du das Fenster offen hattest, weil ich verteile das ja nicht in die Welt. Ich biete dir jetzt einen Plattenvertrag. Ich würde ja jetzt nicht Nein sagen, vielleicht. Ich kenne tatsächlich, das ist vielleicht ganz interessant. Ich habe jetzt vor einer Weile einen guten Freund von mir, mit dem habe ich drüber geredet, der hat gespielt in einer relativ großen deutschen Thrash-Metal-Band. Die auch einen Plattenvertrag hatten, die auch getourt sind, die auch in Oberhausen an der Turbinenhalle oder sowas aufgetreten sind, also wirklich auch in bekannten Venues und so, ne? Und er sagte, das Leben als professioneller Musiker ist scheiße. Also als, ne, jetzt vielleicht nicht als klassisch ausgebildeter Musiker, das ist wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer Schuh, aber er sagte, es ist so kacke eigentlich. Und so viel von dem Zeug, was da so passiert, das findet er jetzt so furchtbar und er ist so froh, dass er da jetzt nichts mehr mit zu tun hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Korrigier mich bitte, Levent, wenn ich das jetzt falsch von mir gebe. Aber er sagte, da ist echt so viel Scheiße gelaufen, gerade irgendwie auch Backstage und mit dem und wie man da irgendwie und das Klüngeln hier und das Dings da und dann das Drama und man ist irgendwie so viel unterwegs und es ist so viel, was man auch irgendwie aufgibt für die Nummer und es ist dann doch auch manchmal geil, aber dann so unterm Strich auch echt, echt schwierig.
Hat alles seine Schattenseiten.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, so das,
was... Es hört nie auf, Arbeit zu sein. Nee. Ne? Auch Träume sind voller Arbeit, haben auch einfach ungeile Seiten. Das, was ich von meiner Mutter nie hören wollte. Es wird immer Sachen geben, die dir an deinen Lieblingsstudiengängen nicht gefallen werden. Da dachte ich mir so, ja, komm. Ich mit meinen 17 Jahren, ich weiß das auch sowieso besser. Sei leise, hier, Mutter. Pass auf. Und später stelle ich fest, es ist genauso. Und auch bei Sachen, die man so geil findet, wie Thrash-Metal-Bands sein, gibt es eben Schattenseiten.
Das Wort zum Sonntag, vielleicht dazu auch einfach. Und das ist vielleicht so eine Erkenntnis, die ganz wichtig ist. Und wenn ihr die als Zuhörer noch nicht hattet, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir sie euch mitteilen. Keiner hat einen Plan. Keiner weiß, wie es geht. Und es gibt keine Lösung für das Leben. Egal, wo man sitzt, egal, ob man mit 25 jetzt gerade seinen Master gemacht hat, wie ich, und hier sitzt und auf der einen Seite sich auf Jobs bewirbt, auf der anderen Seite Arbeitslosengeld beantragt und keine Ahnung hat, wo es irgendwo hingeht. Ob man 17 ist und gerade sein Abi gemacht hat und irgendwie nicht weiß, wohin mit der Welt. Ob man eine Ausbildung gemacht hat, bei VW in der Halle steht und Autos zusammenschraubt. Niemand hat einen Plan. Es kann keiner zu euch kommen und kann euch sagen, so funktioniert das Leben. Weil wir alle eigentlich nur improvisieren. Und die Leute, die ich kannte, die einen strikten Plan hatten und dem gefolgt sind, sind fast immer auf die Schnauze gefallen. Das heißt nicht, dass es nicht gut ist, Träume zu haben. Das ist wichtig, glaube ich, dass man Träume hat und auf die hinarbeitet und irgendwas. Nur wichtig ist, sich immer wieder bewusst zu machen, das muss nicht, nichts ist in Stein gemeißelt. Also das ist, jeder hat seine eigene Herangehensweise an diese Dinge und die Probleme. Macht euch nicht verrückt, wenn euer Lebensentwurf ganz anders ist als der von anderen Leuten. Denn es gibt keinen Universalschlüssel fürs Leben.
Danke, Felix, dafür.
Bitteschön.
Und du sprichst noch was an, was wir auch noch mal kurz auf jeden Fall erwähnen sollten. Ist mir egal, wenn das jetzt so ein paar Minuten dauert. Aber die externe Bestätigung, dass du machst es nicht für die anderen, du machst es auch nicht für deine Familie. Ich habe aus den Augen verloren, dass ich einfach mal gerne Klarinette gespielt habe und dass es mir Spaß gemacht hat, Musik zu machen. Das habe ich jahrelang einfach vergessen. Und ich habe stattdessen die Wahrnehmung gehabt, das ist jetzt dein Job, das ist das, was du tust, Punkt. Es gibt keine Alternative dazu. Ich glaube, ich hatte auch Angst davor, dass es eine Alternative dazu geben könnte. Und es ist es nicht wert, so eine Angst vor der Ungewissheit zu entwickeln, denn Ungewissheit gibt es immer. Es gibt keine Sicherheit, dass du wirklich den Plan bis zum Ende verfolgen kannst, auch wenn der noch so gut läuft. Es muss immer einen Plan B geben und letztendlich lebe ich jetzt einen Plan B und hätte mit 17, 16, 15 nie gedacht, dass mich das mal glücklich machen könnte. Aber de facto ist es das eben, was du nicht als deinen primären Antrieb nehmen solltest, nämlich diese Bestätigung von außen. Es ist schön, wenn es die gibt, aber auch diesen Podcast beispielsweise. Ich war jetzt 2 Wochen nicht mehr auf Instagram. Ich habe kein Feedback bekommen, so direkt außerhalb von meiner Mama, die mir immer sofort schreibt, wenn der online geht. Danke dafür, Mama, mach das ruhig weiter. Aber ich habe trotzdem Spaß daran. Die Folge jetzt gerade macht mir trotzdem Spaß, weil ich Spaß daran habe, mit dir einen Podcast aufzunehmen über ein Thema, was mir am Herzen liegt. Ich habe jahrelang so große Angst davor gehabt, dass was ist, wenn dieser Lebensentwurf jetzt nicht das ist, was ich bin. Das ging nämlich auch noch weiter. Ne? Nachdem ich kein Musiker wurde, wurde ich dann zum Beispiel auch kein Schriftsteller, kein Intellektueller, der in Berliner Weinbars zusammen mit anderen über Nietzsche und Hegel schwadroniert, sondern ein stinklangweiliger Student, der viel zu selten mal in die Berliner Innenstadt fährt nach seinen eigenen Ansprüchen, also Innenstadt, ich habe halt außerhalb gewohnt, ne? Also ins Ringgebiet, und da irgendwie den Rotwein im Glas schwenkt. Das hatte ich ein Semester lang und danach hörte es auf. Und anstatt zu gucken, was interessiert mich gerade, was kann ich einfach selbst nachgehen, habe ich darauf gewartet, dass die anderen mich irgendwie an die Hand nehmen und ich von anderen Bestätigung kriege, dass das, was ich mache, okay ist. Ne? Und erst jetzt bin ich so weit, dass ich sage, jo, aber ich bestimme. Ne? Und jetzt gerade ist es eingeschränkt, was wir machen können wegen Corona und so, aber das lässt eben noch mehr zu, dass wir gucken, was treibt dich denn wirklich an, was findest du denn wirklich interessant und wie kannst du das jetzt umsetzen? Ne? Und ich habe jetzt mittlerweile, auch durch die Therapie, wo das immer wieder, auch im Kontext von Panikattacken, Umgang mit Ungewissheit ein Thema war, ich habe gelernt, einzusehen, dass ich keinen Plan habe und dass ich mit dem jetzt gerade einfach zufrieden sein muss.
Genau.
Ne? Es gibt nur das jetzt gerade, genau.
Ja, es gibt kein Morgen, es gibt auch nicht wirklich ein Gestern. Das Einzige, was es gibt, ist es jetzt und hier und wo wir sind. Und um nochmal Jupiter Jones zu zitieren und nochmal Nicholas Müller zu zitieren, und jeder hat sein Los und leicht ist keines.
Ja, genau.
So sitzen wir hier und es hat auch überhaupt keinen Sinn, verschiedene Leben und Lebensentwürfe zu vergleichen, denn letzten Endes ist das alles immer das Ergebnis von sehr vielen verschiedenen kleinen Einflüssen, die jetzt dazu geführt haben, dass ihr seid, wo ihr seid. Und wichtig ist auch das, denkt immer daran, ihr habt bis jetzt, habt ihr es ja auch geschafft, ne? Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt und es gibt immer Dinge, über die man auch
glücklich sein kann. Es ist aber auch okay, das nicht zu schaffen. Es ist okay, Sachen nicht zu schaffen, Sachen aufzugeben, Sachen Tschüss zu sagen.
Ganz wichtig.
Wir haben eine ganz toxische Fehlerkultur, ist vielleicht eine eigene Folge wert. Es ist normal, dass Menschen scheitern, dass Sachen groß schief gehen. Und es ist wichtig, sich dafür nicht zu verachten und ein Leben lang mit sich zu tragen, dass man doch eigentlich hätte Musiker werden wollen. Ist mir auch in verschiedensten Ausführungen, gerade Lehrer. Lehrer sind so Menschen, die waren mal krass, oder oft Menschen, die waren krass in irgendwas und sind dann nur Lehrer geworden. Das sind die es dann irgendwie passiv an Menschen rauslassen. Die hätten eigentlich, also ich habe auch eine ganz fantastische Fast-Archäologin im Griechisch gehabt. Ne? Also es gibt auch positive Beispiele dafür, aber manchmal sind das so gescheiterte Quereinsteiger, wo du diese Bitterkeit raushörst. Ja. Anstatt, dass sie sich darauf konzentrieren, dass sie sich jetzt einfach doch irgendwie in einen gut bezahlten, wichtigen Lehrerberuf geschafft haben, lassen sie Bitterkeit raus. Ne? Und anstatt bitter zu werden, nehmt die Fehler an. Jeder macht Fehler. Und abschließend noch, es ist nicht zu spät. Alter ist kein Faktor, euren Interessen nachzugehen. Das, was den Menschen dann im Weg steht, sind wieder überzogene Ansprüche und falsche Entwürfe von dem, was man mit dem, was man macht, gerne anstellen würde. Aber es ist nie zu spät, Interessen nachzugehen, auch das Leben nochmal groß auf den Kopf zu stellen. Ich hatte eine 50-Jährige in meiner Erzieherinnen-Ausbildungs-Jahrgangsklasse, die nochmal umgesattelt hat. Und selbst da war es absolut legitim, ne? Weil was soll sie die 20 Jahre bis zur Rente in einem Beruf verbringen, der sie unglücklich macht? Also besser später als gar nicht, ne? Und wir haben gerade darüber geredet, dass wir beide Tanzen eigentlich ganz geil finden und eigentlich auch mal Bock hätten, das irgendwie auszuprobieren, aber das irgendwie so awkward ist, Mitte 20 ohne Grundlagenkurs zu starten. Warum hält uns das zurück? Also eigentlich ist es auch das halt total großer Blödsinn, ne? Und warum, warum, Felix, willst du immer noch den Tokyo Dome Headline mit deinem Wrestling, wenn, ne? Also das ist ja auch so ein Dauerkonflikt gewesen.
Ja.
Immerhin machst du Wrestling überhaupt. Ich hab's nie ausprobiert. Insofern ist doch fantastisch. Also lasst uns alle mal unsere Ansprüche runterschrauben.
Nicht zu spät. Ja,
wenn das du ist völlig richtig.
Wenn du nochmal aufwachst und dir denkst, weißt du was, jetzt gehe ich mal zur GfW.
Ich habe ja alle Möglichkeiten. GWF, ja, genau. Shoutout an die GWF.
Ja.
Ich mache mal ein Tryout bei euch, wenn ich wieder besser in Form bin.
Ja,
naja, guter Scheiß. Auf jeden Fall, das ist das. Ne?
Und deshalb,
Träume sind was Schönes, aber lasst sie euch nicht euer Jetzt zerstören, wenn sie zu sehr die Sicht auf das Wesentliche verbauen. Oh, das war das. Ja, so viel zu Träumen. Kommen wir noch zu unseren Reflexionsaufgaben, zu unseren Selfcare-Aufgaben, die wir diese Woche gemacht haben. Ich sollte, Felix, meditieren.
Ja.
Ich habe es versucht.
Und?
Ich bin richtig tief in mich gegangen und habe meine innere Mitte gesucht.
Und bist eingeschlafen?
Ich habe sie gefunden. Ich habe zweimal wirklich gesetzt meditieren können. Es war sehr schön. Mhm. Danach habe ich das nicht mehr geschafft. Ich habe aber versucht, meine innere Mitte im Alltag immer wieder zu finden und dabei festgestellt, wie schlecht ich diese Woche eigentlich gelaunt war. Und das hat mich immerhin jetzt dazu gebracht, dass ich ein gutes Podcast-Thema ausgewählt habe. Und so ist diese ganze innere Mitte-Wahrnehmungsgeschichte doch für mich einigermaßen gut ausgegangen, ohne dass ich explizit meditieren konnte. Denn auch da habe ich überzogene Ansprüche an mich selbst, bin viel zu sehr mit der wahren Meditationsform vom Zen-Buddhismus und Zen-Meditation und so weiter beschäftigt, als dass ich anerkenne, dass ich mich im Moment halt nicht in den ganzen Lotus, in den kompletten Lotussitz begeben kann und nicht in die tiefsten Tiefen abdriften kann, ohne meine Gedanken unnötigerweise noch wahrzunehmen.
Ja.
Und konnte das deshalb nicht ganz so genießen, aber immerhin. Es war sehr schön. Ich habe es versucht. Und wie war denn deine Selfcare-Aufgabe diese Woche?
Du hast mir ja gesagt, ich soll mich mal wieder bei den Leuten melden. Ich habe das auch so verstanden, vor allen Dingen bei den Leuten mal wieder melden, die mir gesagt haben, ich soll mich mal wieder melden.
Ja,
das habe ich, so ich dran gedacht habe, muss ich ja ganz ehrlich sagen, auch gemacht. Da sind meistens eher kurzlebige, aber teilweise auch ganz interessante Gespräche draus entstanden. Ich hatte mal wieder Kontakt mit Leuten, von denen ich schon lange nichts mehr gehört hatte. Das ist immer ganz interessant, um da auch nochmal was zu hören und zu gucken. Und ist auf jeden Fall oft Food for Thought, ne? Wenn man so mit Leuten plötzlich mal redet, mit denen man irgendwie länger nicht mehr gesprochen hatte. Ich habe aber auch nochmal was ganz anderes gemacht. Und zwar habe ich nicht getextet, sondern ich habe letzte Woche haben wir bei meiner Familie aufgenommen, im Keller, also ich zumindest, du nicht. Aber und als meine Mutter mich zum Bahnhof brachte, sagte sie, melde dich mal wieder. Und das ist mir eingefallen. Und dann habe ich angerufen. Dann sagt meine Mutter, ist was? Ich sage, nein, du hast gesagt, melde dich mal wieder, ich melde mich mal wieder. Und sie war sehr erfreut.
Das ist schön.
Und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich glaube jetzt mal so jede Woche oder alle zwei Wochen kann ich mich ja mal zu Hause melden und kann da mal anrufen.
Ja, wichtig.
Ja, total wichtig. Ich vergesse das sehr oft, mich bei Leuten zu melden. Das ist oft schwierig. Aber genau deswegen hast du mir das ja wahrscheinlich auch verordnet.
Das ist schön. Ne? Das freut mich also, wirklich sehr.
Das hat alles seine schönen Vorteile. Nun gut.
Ah, schön. Dann und jetzt hast du mir schon gespoilert, dass du eine lustige neue Selfcare-Aufgabe hast.
Hihi. Ja, lustig. Haha, lustig. Ah, nein, es ist tatsächlich eine Selfcare-Aufgabe, die ein bisschen was damit zu tun hat, was wir heute besprochen haben, aber halt eher nur im... Ach, was rede ich so lange um den heißen Brei herum? Konsti, führ doch mal für mich bitte diese Woche, oder vor allen Dingen für dich effektiv, aber führ doch mal mir zuliebe, für dich diese Woche ein Traumtagebuch. Denn ich finde faszinierend, dass es ja tatsächlich geht, dass wenn man sich darauf konzentriert, was man so geträumt hat und direkt nach dem Aufwachen sich erstmal hinsetzt und kurz mal aufschreibt, was man so geträumt hat oder an was man sich noch erinnert, dass man dann auch bewusster träumen kann. Und ich habe das auch mal versucht. Die Ergebnisse waren gemischt, aber es war auf jeden Fall interessant, weil es Reflexe ersetzt, finde ich, die man morgens beim Aufwachen hat. Und das ist noch so ein bisschen, geht noch ein bisschen Hand in Hand mit dieser letzten Folge zu Social Media, weil ich habe das bei mir ganz massiv und auch echt negativ wahrgenommen. Mein erster Griff jeden Morgen ist zum blöden Smartphone. Jeden Morgen wache ich auf, drehe mich um im Bett, greife zu dem Smartphone, gucke da drauf und gucke irgendwie erstmal dieselben 5 Apps durch, obwohl da nie was passiert.
Ja. Ne? Erkenne ich mich sehr gut drin wieder.
Und wenn man dann aber sagt, pass mal auf, das Erste, was ich morgens mache, ist nicht mein Smartphone greifen, sondern hier irgendwie so mein Notizblock, der neben dem Bett liegt und da schreibe ich jetzt erstmal meine Träume auf, dann kann das, glaube ich, ein ganz anderer Start in den Tag werden. Und das ist
fantastisch.
Da bin ich gespannt, wie das bei dir
dann werde ich aber auch nächste Woche mal einen Eintrag draus vorlesen, weil ich echt, ich träume jede Nacht und ich habe absurde Träume. Ich hatte erst heute wieder absolut absurde Träume. Ich habe geträumt, dass mir jemand der Feedback zu unserem Podcast gegeben hat, unerwarteterweise, sehr, sehr positiv. Also habe ich doch Feedback bekommen in den letzten zwei Wochen. Der hat mir das Feedback gegeben, dass er jetzt alle Folgen durchgehört hat und er fand sie ganz okay. Und dann bin ich mit schlechter Laune aufgewacht. Das war richtig furchtbar.
Das ist ja traurig.
Naja, egal. Deine Selfcare-Aufgabe diese Woche, Felix, wird sein, du wirst dir Blumen kaufen.
Oh.
Kauf dir schöne Blumen, ein Sträußchen, wie auch immer, muss ja nicht allzu teuer sein, und pflege sie. Tausche jeden Tag das Wasser aus, dann halten sie länger. Und wenn du merkst, also direkt am Anfang musst du auch die Stiele einmal neu abschneiden, ne, damit die besser Wasser bekommen. Also so unten, so ein bisschen entfernen. Mhm. Und das machst du dann auch so alle 3 Tage, würde ich denken, okay, damit die nicht verfaulen. Wenn die so braun werden, musst du sie wieder abschneiden. Jeden Tag tauschst du das Wasser aus und du erfreust dich jeden Tag einmal mit einem, ah, dass du Blumen in deinem Zimmer hast.
Ach, wie süß. Wie sieht's damit aus? Darf ich mir auch ein Topfpflänzchen kaufen?
Du darfst dir auch ein Pflänzchen kaufen. Ich dachte jetzt an Blumen, weil die so nach einer Woche halt weg sind und dann.
Ja, aber weißt du, dann kann ich
nicht. Ist der Podcast wieder.
Ja, aber weißt du, dann ist
das nicht länger. Dann
kaufe ich mir ein Topfpflänzchen und Pet. Das lebt dann vielleicht auch länger und ich habe endlich mal wieder was, worum ich mich kümmern.
Okay, kann, das wird unser neues Podcast-Maskottchen, die Pflanze, und wir nennen sie Jeff.
Ja, okay, dann kommt diese Woche Jeff die Pflanze. Ich bin gespannt, was Jeff so für eine Pflanze wird, aber.
Alles klar, ich brauche eine Pflanze. Ich hab mir ein Efeu gekauft. Dann ist meins Edgar der Efeu und deins ist Jeff die Rose.
Yucca-Palme? Ja, mal gucken. Jeff mit Y. Wollte sowieso mal einen Baumarkt, dann werde ich das vielleicht mal kombinieren und mir einfach mal ein Pflänzchen kaufen. Wunderbar. Das war schön.
Das war Männer, die weinen, Episode 6.
Episode 6.
Fantastisch. Wir haben uns gefreut, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum Ende durchgehört habt. Geht achtsam mit euren Träumen um, meine lieben Menschen. Lasst sie euch nicht den Alltag verbauen, aber traut euch auch, sie zu verfolgen. Und mit diesem monumental wichtigen Satz verabschieden wir uns und sagen tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut.
Macht's gut.
Zwischen Wiesen und Heimat, die erlöschenden Lichter, die alten Geschichten und alten Gesichter, das alles, was längst keiner mehr kennt. Und die Straßen und Häuser sind da alle so fremd, hinter allem die Frage, wieso und warum. Doch die Stunden und Tage sind stoisch und stumm, und ich würde sie ja fragen, wenn ich nur wüsste wie. Doch am Ende steht einsam die Melancholie und sagt nicht. Doch auch nicht weiter hier, 20 Schritte weiter weg. Ich hab mich auch nur ausprobiert. Ich kenn den Sinn nicht und den Zweck. Ich schlaf nicht gern alleine ein, doch ich wach gern alleine auf. Ich hab gelernt, allein zu sein. Ich bin mächtig stolz darauf. Steuern und Alltagsangst, die Zerren und Treten, das Geben und Nehmen, zwischen Leben und Augenblick und wieder was rausgekriegt, zwischen Gläsern und Scherben und Leben und Sterben, sie nachts an der Theke, die Philosophie und der Heimweg im Zeichen der Melancholie und sagt, ich weiß doch auch nicht weiter hier, 20 Schritte weiter weg, ich hab mich auch nur ausprobiert, ich kenn den Sinn.